Die Presse.
Doch die Umstände, sie sind nicht so. Wir müssen zunächst die Staatsfinanzen in Ordnung bringen und das wird ein harter Weg.
Die ÖBB verschieben die Anbindung der Ostbahn an den Flughafen nach hinten. Das Kunsthistorische Museum muss noch länger auf einen barrierefreien Eingang warten. Klimaticket und E-Card sind künftig teurer. Es gibt keine neuen Planstellen in der Justiz und deutlich weniger Entwicklungshilfe. In kleinen Mittelschulenklassen wird künftig wieder nur eine Lehrperson unterrichten. So schaut das aus, wenn Österreich spart. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Mit Jakob Zirm, dem Economist-Ressortleiter der Presse, spreche ich in dieser Folge über das von SPÖ-Finanzminister Markus Matterbauer vorgelegte Doppelbudget. Wer wird wie stark zur Kasse gebeten? Wie gerecht kann es dabei zugehen? Und wie viel Geld bleibt für, Zitat, Schulen, Schienen und Spitäler? Hallo Jakob.
Hallo Christine.
Jakob, ein lang erwarteter Tag im österreichischen Parlament. Der Finanzminister Markus Matterbauer hat heute seine Budgetrede gehalten, das Doppelbudget für dieses und nächstes Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt. Über vieles hat man schon vorab gesprochen. Was ist denn heute Neues dabei gewesen?
Ja, also wie du gerade gesagt hast, die großen Blöcke, die sind natürlich bekannt, Abschaffung des Klimabonus, die Bildungsgrenze etc. Aber es gibt doch ein paar zusätzliche Sachen. Wir haben mal auf der einnahmenseitigen Bereich haben wir zum Beispiel bei der Stiftungsbesteuerung, gibt es ein paar spezifische Änderungen, höhere Steuern sozusagen, wo mehr reinkommt für den Staat, oder auch bei der Grunderwerbsteuer wurden ein paar diese Lücken geschlossen, die bei diesen Grundstücksdeals, bei Grundstücksverkäufen hat es Möglichkeiten gegeben, eine Steuerlücke gegeben, dass dann, wenn da ein Unternehmen verkauft worden ist, das das Grundstück besessen hat, dass dann keine Grunderwerbsteuer angefallen ist. Und das wurde geschlossen sozusagen. Und gleichzeitig hat es natürlich jetzt bei diesem Budget auch Offensivmaßnahmen gegeben, die bisher auch noch nicht ganz so bekannt waren. Und das war zum Beispiel im Bildungsbereich, dass das zweite verpflichtende Kindergartenjahr jetzt ausfinanziert werden soll und dadurch auch kommen soll, und zum Beispiel, dass das AMS soll mehr Mittel für die Bildung älterer Arbeitnehmer erhalten.
Es muss gerecht zugehen bei dieser Sanierung. Das hat Finanzminister Matterbauer heute bei seiner Rede mehrmals betont. Wie ist denn die Abmischung dieser 6,4 Milliarden Euro, die konsolidiert werden müssen, zwischen Einnahmen- und Ausgabenseite gelungen?
Genau, das ist ein bisschen jetzt natürlich eine Ansichtssache. Also offiziell haben wir dieses Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel, ein Drittel einnahmenseitig, zwei Drittel ausgabenseitig. Und jetzt kommt aber das große Aber. Das ist nämlich ein bisschen eine semantische Frage, weil der größte Block, der Klimabonus, der 2 Milliarden und ein gutes Drittel ausmacht, offiziell ist das die Kürzung einer Förderung. Muss man uns aber zurückerinnern, als die CO2-Besteuerung eingeführt wurde, hat man damals gesagt, das soll mehr oder weniger also aufkommensneutral erfolgen, und dadurch gibt es diesen Klimabonus als Gegenmaßnahme sozusagen, damit die Menschen wieder gleichzeitig entlastet werden. Jetzt wird die Gegenmaßnahme gestrichen, die CO2-Steuer ist aber geblieben. Jetzt kann man natürlich sagen, im Endeffekt ist das auch eine neue Steuer oder eine Steuererhöhung, was es definitiv ist, eine Erhöhung der Abgabenquote. Und von dem her ist das halt die Frage, wie gut das jetzt ausgewogen ist. Man kann wahrscheinlich sagen, irgendwo 50-50 ist jetzt Einnahmen, Ausgaben. Aber es ist jedenfalls schon so, dass es hier kein großes Sparpaket ist, sondern es ist schon auch ein großes Steuerpaket.
Mhm. Da bleibe ich gleich beim Klimabonus. Da gibt es nämlich auch unter anderem massive Kritik von vielen Umweltorganisationen. Du hast es schon erklärt. Der Klimabonus wird gestrichen. Das wäre die soziale Abfederung der CO2-Steuer gewesen. Im Gegenzug hat Matterbauer gesagt, wird der Pendler-Euro erhöht. Das ist gut für die, die darauf angewiesen sind. Das ist schlecht, wenn man an Österreichs Klimaziele denkt. Und da hätte man, Stichwort fossile Förderungen, auch andere Wege gehen können, die sowohl der Staatskasse als auch den Klimazielen zuträglich gewesen wären.
Genau, das ist die Kritik natürlich von Umweltorganisationen, wobei man auch sagen muss, auch Ökonomen sagen, dass es hier durchaus Maßnahmen gibt. Also zuerst einmal zum Klimabonus, den abzuschaffen, glaube ich, war schon sehr sinnvoll, wird auch von allen Ökonomen eigentlich gesehen, weil kein Mensch hat diesen Konnex zwischen CO2-Steuer und Klimabonus gehabt. Das heißt, man hat dann nicht gemerkt, okay, ich kriege einmal im Jahr 150 Euro, dafür kostet jetzt der Sprit an der Tankstelle ein bisschen mehr. Dieser Konnex wurde einfach nicht gezogen. Also den abzuschaffen war sinnvoll. Jetzt natürlich muss man sagen, es hätte Maßnahmen gegeben auf der Einnahmenseite, die dann aber natürlich wieder die Abgabenquote erhöht hätten, das muss man schon dazu sagen, und die ist mit 45,5% schon sehr hoch, aber die durchaus Sinn ergeben, weil sie auch klimapolitisch nämlich sinnvoll sind. Zum Beispiel das berühmte Dieselprivileg. Das ist eine indirekte Förderung, das ist eine Steuer, eine geringere Mineralölsteuer für Diesel gegenüber Benzin, eine Art Steuerbegünstigung, die wird, bringt ca. 800 Millionen, würde das im Jahr bringen. Die wird von vielen Experten angesehen, dass man sagt, wenn man schon an der Steuerschraube irgendwo drehen muss, würde das Sinn ergeben, weil ich hier quasi sozusagen diesen Nebeneffekt habe, dass dann vielleicht auch weniger gefahren wird. Warum passiert das nicht? Das ist unglaublich unpopulär. Es ist extrem unpopulär, vor allem im ländlichen Bereich ist es unpopulär, vor allem bei Menschen am Land, die aufs Auto angewiesen sind. Das ist eine Wählergruppe, wo die ÖVP mit der FPÖ sehr stark darum rittert und deswegen gibt es hier ein Veto.
Hm. Was ist denn mit der Aufteilung der Sparmaßnahmen innerhalb der verschiedenen Ebenen, also Länder, Gemeinden, Sozialversicherungen? Trägt da jeder mit?
Naja, derzeit ist es ja mal das Bundesbudget sozusagen. Also jetzt müssen wir mal schauen. Es ist, Finanzminister Matterbauer hat heute ja bereits sozusagen die Hand ausgestreckt, kann man sagen, gegenüber den Ländern und Gemeinden und sie halt aufgefordert, dass man jetzt gemeinsam hier natürlich weiterarbeiten muss und weiter an vor allem auch an größeren Strukturreformen dann auch wirklich arbeiten muss, die von mittelfristig Einsprünge bringen. Die Länder selber müssen ja auch ihre Budgets auch noch sanieren einzeln. Das wird zum Beispiel im Infrastrukturbereich sicher spannend werden. Da hat es gestern bereits ein Hintergrundgespräch gegeben, wo zum Beispiel der ÖBB-Chef da war, der ja auch jetzt, wo die ÖBB bringen, ja auch durch Verschiebungen im Rahmenplan relativ viel jetzt mal fürs Bundesbudget, aber natürlich auch bei den Länderbudgets, weil zum Teil so bestellte Verkehre sind, weil es zum Teil halt Züge gibt, die an Randzeiten fahren, die eigentlich gar nicht so notwendig sind und die Länder bezahlen dafür und dass man hier einsparen könnte. Das heißt, die Länder müssen ihre eigenen Budgets ja auch noch machen und es soll natürlich hier in gemeinsam sozusagen bei diesen großen Strukturreformen vielleicht eingespart werden und da ist jetzt einmal sozusagen ein Anstoß gegeben worden. Mal schauen, wie gut das auch umgesetzt wird. Ja.
Hm. Maßnahmen zur Strukturreform, heißt das so ein bisschen verklausuliert im Budget? Was versteckt sich denn dahinter? Was soll konkret umgesetzt werden?
Genau, also jetzt zum Beispiel ein großes Thema, das wir haben, ist ja, dass wir haben sozusagen die demografischen Kosten. Das wird auch vom Fiskalrat, der hat erst Ende April einen großen Bericht rausgebracht, wo er vor langfristig einer explodierenden Dynamik, ich zitiere, bei den Kosten für die Demografie warnt. Das sind drei große Postenbereiche, das sind die Pensionen, das sind ist die Gesundheit und das dritte ist die Pflege. Und da muss es halt sozusagen strukturelle Reformen geben. Jetzt ist so, was jetzt in diesem Budget drinnen steht, ist einmal diese Einschränkungen bei der Korridorpension. Die sind schon bekannt. Also es ist das Antrittsalter, muss ein bisschen länger gearbeitet haben und das Antrittsalter wird von frühestens von 62 auf 63 angehoben. Dadurch soll das faktische Pensionsantrittsalter ein wenig erhöht werden. Das ist aber nur mal ein erster Schritt sozusagen. Viele Experten, ich habe heute mit WIFO-Experten gesprochen, die sagen halt schon, oder auch der WIFO-Chef Felbermeister immer, man muss auch am gesetzlichen Antrittsalter etwas tun. Auch das, weil das hat auch eine gewisse Vorlaufzeit. Auch der Fiskalrat hat es empfohlen, dass man das jetzt mit per Beginn Mitte 2030er Jahre anhebt dann auch, dass man es wahrscheinlich auf 67, so wie es eigentlich Usus ist in anderen europäischen Ländern. Und dann haben wir natürlich diese anderen Bereiche auch, zum Beispiel den Gesundheitsbereich, den effizienter zu gestalten. Das hat Finanzminister Matterbauer heute auch in seiner Rede angesprochen. Und hier ist natürlich wieder, sind die Länder und die Gemeinden, aber vor allem die Länder natürlich stark dabei, weil ja die ganzen Landeskrankenhäuser eben über die Länder betrieben werden und da natürlich auch viele Kosten sind. Ja.
Du hast vorhin schon das zweite Kindergartenjahr erwähnt. Drehen wir es mal um. Wo muss denn nicht gespart werden, beziehungsweise wofür ist Geld da, wofür ist vielleicht sogar mehr Geld da als vorher?
Ja, es ist natürlich nach wie vor viel Geld da. Es ist ja nicht so, dass der Staat jetzt plötzlich, wir haben immer noch ein Defizit von deutlich 4,5% werden wir heuer haben und es sind deutlich über 100, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sind es ca. 120 Milliarden sind für heuer geplant an Ausgaben. Also es wird nach wie vor, gibt der Staat unglaublich viel Geld aus natürlich, aber es soll überall ein bisschen reduziert werden. Wo sind sozusagen die Posten, wonach du fragst, ist, wo wird jetzt ein bisschen mehr auch Geld locker gemacht? Das ist eben im Bildungsbereich, primär vor allem in der vorschulischen Bildung, also das zweite Kindergartenjahr. Wo es auch etwas geben soll, ist in der Arbeitsmarktpolitik. Da sollen vor allem Bildungsmaßnahmen für ältere Arbeitnehmer sollen hier verstärkt werden. Sozusagen, wir sehen jetzt gerade durch die wirtschaftliche Krise, dass die Arbeitslosigkeit steigt und da versucht man halt über Bildungsmaßnahmen ältere Arbeitnehmer wieder leichter am Arbeitsmarkt unterzubringen. Und ein Bereich, wo zwar auch im Ressort grundsätzlich gespart werden muss, aber es gibt eine Art Sonderbudget, ist die Landesverteidigung natürlich, wo auch aufgrund der ganzen Situation in der Ukraine und mit Russland hier auch Österreich mehr für seine Verteidigung ausgeben muss.
Was ist denn mit der Konjunktur? Also sollte sich das Wirtschaftswachstum positiv entwickeln, wäre das ja auch für das Staatsbudget sehr förderlich. Werden da Anreize gesetzt?
Ja, das ist nämlich, da ist eigentlich noch relativ wenig, muss man ehrlicherweise sagen. Was könnte hier gemacht werden? Hier gibt es ja zwei große Punkte. Das eine wäre sozusagen das Thema weniger Regulierung, weniger Bürokratie. Das ist ja auch das, wo alle Ökonomen dazu raten und sagen, weil da, hier kostet es den Staat nichts. Wenn das Wirtschaften einfacher gemacht wird für die Unternehmerinnen und Unternehmen im Land, dann kann da sozusagen auch Wirtschaftswachstum kommen, ohne dass der Staat dafür Geld ausgeben muss. Da hoffen wir halt, da gibt es ein eigenes Staatssekretariat jetzt inzwischen mit Sepp Schellhorn, dass da halt mal substanzielle Vorschläge dann hoffentlich mittelfristig kommen, wie hier Regulierung reduziert werden kann, Bürokratie. Die anderen Sachen sind ja alle unter Budgetvorbehalt. Also der zweite große Punkt wäre eine Senkung der Lohnnebenkosten oder des Faktors Arbeit. Das steht im Regierungsprogramm ab 2027 allerdings unter Budgetvorbehalt. Und ich meine jetzt einmal das Doppelbudget 25, 26. Mal schauen, wie wir im Jahr 27 ausschauen, ob wir uns dann wirklich eine substanzielle Senkung bei den Lohnnebenkosten, ganz konkret sollen die Ausgaben für den Familienlastenausgleichsfonds, das ist da, die Familienbeihilfe ist da zum Beispiel drin, das sind ja eine Lohnnebenkosten, die so ins Budget rüberwandern. Das sind Summe sind 8,4 Milliarden, nur mal um sich die Größenordnung da vorzustellen. Jetzt haben wir einen Konsolidierungsbedarf von 6,4 Milliarden, das Ganze wird ja eh nicht gehen, aber dass man da vielleicht 2-3 Milliarden im Jahr, ab dem Jahr 27 mal rüberschaufelt ins Budget. Das ist natürlich jetzt die große Frage, ob wir uns das leisten können, wäre natürlich sehr wichtig, weil einfach wir gesehen haben, dass die Lohnstückkosten in Österreich massiv gestiegen sind in den vergangenen Jahren. Das kann man zum Teil nicht mehr zurückdrehen, aber man kann hier sozusagen diese Zusatzbelastung für Lohnnebenkostenfront wegnehmen. Mhm. Aber derzeit ist da wenig drin.
Anreize für die Konjunktur, das wäre etwas, das hat Markus Matterbauer heute betont, dass würde er viel lieber machen. Er hat gemeint, Bildung, Klimaschutz, Gesundheit, den Standort, Armutsvermeidung, das wären eigentlich seine gewünschten Schwerpunkte. Jetzt muss er Konsolidierung machen. Sind denn sowas wie sozialdemokratische Schwerpunkte trotz aller Konsolidierung gelungen oder eher weniger?
Ich meine, es stimmt natürlich, in einem Konsolidierungspaket ist immer schwierig, sozusagen Akzente zu setzen. Wobei, wenn man uns, wie wir uns gerade vorher gerade durchdekliniert, wofür es mehr Geld gibt. Das ist einerseits das AMS für die Bildung älterer Arbeitnehmer und das ist die Kinderbetreuung. Wenn man jetzt sagt, kann man sagen, sind eher sozialdemokratische Schwerpunktsetzungen auch. Also von dem her kann man durchaus sagen, hat er schon vielleicht eine gewisse Duftnote hinterlassen auch. Ja, das würde ich sagen. Die große Frage ist halt jetzt, wie es auf der Gegenseite dann sogar sozusagen ausschaut bei den Forderungen der Wirtschaft, die halt erst ab 2027 unter Budgetvorbehalt kommen sollen. Ja.
Mhm. Matterbauer hat ja auch alle anderen politischen Player zur intensiven Zusammenarbeit aufgerufen, also von Opposition bis hin zu den Körperschaften. Wird diese Zusammenarbeit, wird es die geben oder ist das jetzt eher die Vorlage für ordentlich politischen Gegenwind gewesen?
Ich meine, man muss sagen, viele der Themen sind eh einfach gesetzliche Materien, wo die Regierung jetzt nicht unbedingt die Zusammenarbeit mit der Opposition braucht, aber es gibt durchaus...
Sozialpartner haben schon oft was mitzureden.
Genau, Sozialpartner, das stimmt natürlich. Aber jetzt reden wir mal im Parlament sozusagen. Aber es gibt natürlich auch durchaus Themen, die eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Da wird natürlich spannend sein, was die FPÖ sagt, weil das manche Materien auch sind, die mit ihr auch schon akkordiert war im Jänner, wie es in den Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ man schon zumindest im Budgetkapitel ja sehr weit war. Das wird sicherlich spannend werden, wie sich die FPÖ der hier jetzt verhält. Ansonsten ist jetzt eher heute mal, war natürlich eher negative Stimmung im Parlament von FPÖ und Grünen. Die Grünen sind vielleicht auch ein bisschen verärgert natürlich, weil jetzt sehr viel von ihrer Politik zurückgedreht worden ist und sie auch ein bisschen den schwarzen Peter bekommen. Zum Teil muss man sagen, schon auch zu Recht, weil hier schon sehr mit der Gießkanne gefördert wurde. Zwar hehre Ziele, Klimaschutz, aber trotzdem mal ist mit der Gießkanne drüber gegangen. War jetzt nicht sehr schlau und hat uns da schon ein deutliches Minus hinterlassen, muss man sagen.
War die ÖVP auch dabei, die das jetzt wieder zurücknehmen
dabei,
muss?
War ja. Natürlich dabei, ja natürlich. Aber es ist immer die Frage, von wem der Input sozusagen gekommen ist. Ja. Wie gesagt, so schaut es im Parlament aus. Ansonsten bei den Sozialpartnern glaube ich, dass die hier bei vielen Dingen jetzt in dieser wieder alten großen Koalition, wenn man es noch so nennen darf, angesichts der, dass es nur mehr die zweite und die drittgrößte Partei ist, aber glaube ich, dass da jetzt weniger ein Problem sein wird. Spannend, ich glaube, die Gretchenfrage wird wirklich sein, von wie die Länder sich verhalten werden, wenn es nämlich wirklich um strukturelle Reformen geht. Es gibt hier zwei große Teilbereiche, das ist die Bildung und die Gesundheit. Das ist die, wo es keine klare Aufgabenverteilung gibt, wo es einfach sowohl Bund als auch Länder diverse Tätigkeiten übernehmen, Geldflüsse sehr kompliziert sind und wo alle Experten sagen, hier ist eine Aufgabenbereinigung, wäre hier sinnvoll und wahrscheinlich muss man es auch so in einem Art Abtausch machen. Ich persönlich wäre dafür, dass man sagt, Bildung auf Bundesebene und dafür Gesundheit auf Länderebene komplett, dann hat jeder sozusagen das eine, um das er sich kümmern kann, weil die Länder werden nicht beides hergeben. Und da ist halt die Frage, wie da die Länder mitspielen. Ich glaube, das wird sicher eine der großen Gretchenfragen der nächsten Monate und Jahre werden.
Mhm. So viel, also das wird uns sicher noch länger beschäftigen. Schauen wir mal aufs EU-Defizitverfahren. Das kommt jedenfalls auf Österreich zu. Matterbauer hat heute betont, davor fürchtet er sich gar nicht. Wie ist das jetzt tatsächlich? Wie viel Budgethoheit wird Österreich da abgeben müssen?
Also die grundsätzliche Hoheit bleibt bei Österreich, aber man ist natürlich schon relativ eng dann getaktet mit der Kommission. Die Kommission erwartet dann regelmäßige Berichte, kann dann natürlich auch quasi, wenn etwas nicht passt, durchaus Änderungen einfordern etc. Und dadurch gibt es schon einen gewissen Druck sozusagen. Es ist jetzt nicht so, dass wir unter Kuratel gestellt werden, das hat Martha Bauer doch nochmal extra in Abrede gestellt, das passiert nicht. Es ist schon auch so, muss man auch sagen, wir sind ja da schon auch leider in einem relativ großen Club in Europa, weil einige Länder vor einem Defizitverfahren stehen. Grundsätzlich ist es trotzdem nicht optimal für ein, finde ich nach wie vor, für ein Land, das sich vor einigen Jahren noch als Teil der frugalen Vier gesehen hat, dass wir jetzt plötzlich da hier ein Defizitverfahren haben. Aber man kann es auch natürlich positiv, ich habe heute Ökonomen, mit denen ich gesprochen habe, die haben auch gemeint, man kann es auch positiv versuchen zu sehen, dass vielleicht auch dieser Druck von außen aus Brüssel jetzt helfen kann, eben gewisse Strukturreformen zusammenzubringen, die einfach lang hinterangestellt worden sind, aufgrund von Partikularinteressen, von Gebietskörperschaften zum Beispiel gescheitert sind. Und das wäre dann vielleicht sogar ein positiver Effekt.
Jetzt reden wir aktuell über das Doppelbudget 2025-2026. So ein EU-Defizitverfahren, das ist ja längerfristig angelegt und es wird ja auch mit der Sanierung nicht nach 2 Jahren erledigt sein. Wie ist da der langfristige Ausblick?
Genau, also die Regierung zielt ja auf ein 7-jähriges Verfahren, das wäre dann bis 2032, also in die nächste Legislaturperiode hinein. Laut dem jetzigen Plan soll im Jahr 2028 erstmalig wieder die 3%-Grenze unterschritten werden beim jährlichen Defizit. Das wäre die relevante Maastricht-Grenze. Das heißt, Martha Bauer hat heute auch gesagt, sozusagen, wir hätten dann noch in dieser Legislaturperiode die Voraussetzung geschaffen, um aus dem Defizitverfahren herauszukommen. Wobei man sagen muss, es ist ja auch das Defizitverfahren, das ist ja quasi das Mindeste, was wir schaffen müssen, dass wir unter 3% wieder sind. Also das ist ja, da dürfen wir uns auch nicht das falsche Ziel vor Augen haben. Ich glaube, das Ziel muss nach wie vor natürlich weiterhin sein, auch wenn das jetzt irgendwie komisch wirkt in der Phase, in der wir derzeit sind. Aber ein ausgeglichenes Budget über den Konjunkturzyklus, das ist eigentlich das, was wir brauchen. Das haben wir in den vergangenen Jahrzehnten genau 2-mal geschafft, nämlich kurz vor der Corona-Krise gab es einen leichten Überschuss in Phase einer hochkonjunkturellen Phase, muss man sagen. Das war damals auch leicht, aber nichtsdestotrotz, da hat man besser auch gearbeitet. Das war halt auch die Voraussetzungen vielleicht auch besser. Aber das muss unser Ziel sein. Und vor allem, was ganz wichtig ist, worauf jetzt Ökonomen und auch der Fiskalrat in seinem Nachhaltigkeitsbericht letztens wieder hingewiesen hat, dass ganz wichtig ist, es darf das Defizit wirklich so, die Maximalgrenze ist wirklich so eher so bei 1-1,5%, weil das ist circa das, wo bei einem, wobei unser Wirtschaftswachstum in den vergangenen Jahren auch immer schwächer geworden ist, aber wo man sagt, wo das dann so durchs Wachstum weitgehend ausgeglichen wird. Aber sobald das Defizit über 1,5 oder 2% ist, bin ich eigentlich schon wirklich weit im roten Bereich. Also wir sollten wirklich wieder weit in die Gegenrichtung und so zwischen 0 und 1%, weil ich meine, das Ziel soll 0 sein oder der Überschuss in den guten Jahren, aber dass man zumindest zwischen 0 und 1%, das muss auf jeden Fall eigentlich erreicht werden, mittelfristig wieder. Ja.
Dahin ist der Weg, glaube ich, noch weit. Jakob, vielen herzlichen Dank.
Bitte.
Und wenn Sie im Detail interessiert, welche Projekte in den verschiedenen Ressorts vorerst oder gar ganz eingespart werden, dann finden Sie in den Shownotes Links zu vielen Detailanalysen von Kultur bis Justiz. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.